938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe der Plattformreihe Theater Ulm, die beste Droge der Stadt, in der wir mit Menschen plaudern, die am Theater zu Hause sind und die uns die vielschichtigen Facetten eines solch großen Hauses unterhaltsam näher bringen. Wie immer am Studiomikrofon ist meine Wenigkeit Rainer Markus Walter und heute sind bei uns im Studio ein Stage Manager und ein Tenor. Stage Manager, so nennt man diesen Beruf zumindest in Amerika und er scheint es genau zu treffen. Herzlich willkommen, Janis Vollert.
Hallo.
Habe ich Janis richtig ausgesprochen?
Janis, genau. Janis, ja.
Also nicht Janis oder so.
Nein.
Okay. Einen echten Tenor wollte ich schon immer mal kennenlernen, ganz ehrlich. Und heute bietet sich die Gelegenheit dazu, er kommt aus dem wirklich hohen Norden, der Insel, auf der Vulkane und Geysire spucken und deren Bewohner uns Europäern vorgemacht haben, wie man mit Kultur ein Land aus dem Bankenkrisensumpf zieht. Die Rede ist natürlich von Island und Thorsten Sigurdsson, habe ich das richtig gesagt, ist heute bei uns im Studio. Schönen guten Tag, Thorsten.
Guten Tag, danke.
Findest du eigentlich noch ab und zu Zeit, in deiner Heimat zu sein?
Derzeit leider nicht. Vorher, wenn ich in meinem Studium war, hatte ich immer Zeit. Ich konnte jeden Sommer und jede Weihnachten nach Hause fliegen. Kein Problem, aber wenn man so hier beruflich ist, dann muss man sich ein gutes Heim hier im Ulm finden.
Okay.
Das wäre, denke ich, kein Problem. Das würde ich gut schaffen.
Du bist ja auch ganz neu da reden wir nachher drüber. Janis, ich sagte vorhin, du bist Stage Manager, im englischen Sprachgebrauch nennt man das so. Wie nennt man das denn auf Deutsch?
Das heißt auf Deutsch Inspizient, was allerdings eine etwas seltsame Berufsbezeichnung ist, weil ich eigentlich nicht sagen würde, dass ich irgendwas inspiziere. Also deswegen, also Stage Manager ist schon eigentlich das, was es treffender beschreibt, weil es eben darum geht, die Vorstellung zu koordinieren, zu managen und alle Bereiche, die an einem Theaterabend beteiligt sind, sozusagen zu koordinieren und denen zu sagen, was sie zu tun haben.
Ja, da wirst du mir dann gleich ausführlich Rede und Antwort stehen. Mit dir fange ich nämlich nachher an. Aber bevor wir jetzt in die Sendung reingehen, hören wir einfach erstmal noch Musik. Die Plattform auf FreeFM heute wie alle vier Wochen mit einer Sendung rund um Menschen. Ups. Am Theater Ulm. Heute haben wir wieder Bühne und Backstage vereint. Wir fangen mal mit dem Backstage-Bereich an. Da treibt sich der Inspizient rum. Der heißt am Ulmer Theater Janis Vollert und sitzt mir hier gerade gegenüber. Janis, jetzt mal zur Klärung. Versuchen wir es mal irgendwie abzugrenzen. Was ist denn eigentlich so die Aufgabe eines Inspizienten?
Also die Aufgabe des Inspizienten ist im Grunde dafür zu sorgen, dass der ganze Ablauf von einer Theatervorstellung einfach funktioniert. Also das heißt, ich sitze an der Seitenbühne an meinem Inspizientenpult, habe da verschiedene Monitore, wo ich den Dirigenten beim Musiktheater und eben auch die Bühne sehen kann, kann Durchrufe durchs ganze Haus machen und bin per Funk mit den verschiedenen technischen Abteilungen, also der Technik, dem Ton, dem Licht verbunden. Und das heißt, im Vorfeld kündige ich immer schon an, wie lang es noch ist, bis die Vorstellung anfängt, damit eben wir pünktlich beginnen können, und rufe eben alle zur Bühne, die beteiligt sind. Und dann bin ich im Grunde der Mensch, der irgendwann dann das Kommando gibt, dass wir anfangen können, wenn ich weiß, dass wirklich alle da sind, vom Licht bis zum letzten Chormitglied, und ich gefahrlos sagen kann, das Orchester kann einstimmen, der Vorhang kann auf. Und dann ist es eben, auch während der Vorstellung ist es beispielsweise so, dass ich alle Lichtwechsel, die während einem Stück sind, gebe ich an. Oder auch Umbauten, wenn die Technik irgendwas oder irgendwelche, dass die Bühne hochfahren muss oder aus dem Schnürboden irgendwas runterkommen muss. Das passiert im Grunde alles auf mein Kommando.
Wow, das ist ja eigentlich ein ziemlich anspruchsvoller und ziemlich verantwortungsvoller Job, den du da hast, würde ich mal sagen. Da hängt ja richtig viel dran.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da mal zur falschen Zeit irgendwie unaufmerksam ist, dann kann man dafür sorgen, dass das ganze Ding in die Hose geht sozusagen. Okay, ja.
Das ist eigentlich, ist es denn eigentlich auch ein Ausbildungsberuf, beziehungsweise wird man denn eigentlich, wie wird man eigentlich Inspizienz? Wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen?
Also es ist in Deutschland kein Ausbildungsberuf. Also Stage Manager ist im englischsprachigen Raum, glaube ich, schon einer, aber da sind die Kompetenzen auch nochmal ein bisschen verschoben im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland kommt man da eigentlich so mehr oder weniger irgendwie auf gut Glück rein, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Also es sind oft Leute, die schon jahrelang am Haus sind, also oft sind das auch Leute, die mal Schauspieler oder Sänger oder so waren und dann Inspizienten werden. Bei mir, ich habe mich ganz klar darauf beworben und hatte davor aber auch keine Ausbildung in der Hinsicht. Also ich habe nach dem Abitur habe ich eine Art freiwilliges soziales Jahr an der Staatsoper Stuttgart gemacht und habe da schon mal das erste Mal bei ganz kleinen Produktionen auch das Licht gefahren und habe bei einer Oper auch die Übertitelinspizienz gemacht, also was die Einblendungen, wenn bei fremdsprachigen Opern, was man eben auch mit einem Dirigentenmonitor halt wirklich genau auf Einsatz immer machen muss. Und das war so mein erster Berührungspunkt mit Inspiziententum und das hat mich damals schon sehr interessiert, aber ich wusste noch nicht, ob ich in die Richtung gehen würde. Hab dann in Mainz Theaterwissenschaft und Germanistik studiert und habe auch in Mainz nochmal am Theaterpraktika gemacht und hatte da die Chance, weil bei einem Stück die Regieassistentin, die da die Inspizienz auch gemacht hatte, für ein anderes Stück gleichzeitig gebraucht wurde, hatte ich da die Möglichkeit, dass ich gesagt habe, ich könnte das ja machen und hatte da die Chance, da zumindest zweimal einzuspringen. Und als ich dann mit meinem Studium jetzt fertig war, habe ich eben nach Stellen gesucht, die aber relativ rar gesät sind und hatte dann das Glück, dass Ulm relativ kurzfristig eine Schwangerschaftsvertretung gesucht hat und ich hatte das Glück, dass sie mir hier das auch zugetraut haben als Berufsanfänger und bin jetzt seit Juni Inspizient hier.
Also du bist noch ganz neu in der Stadt.
Genau.
Kanntest du Ulm vorher schon?
Nicht wirklich. Also ich war 2-3 Mal schon vorher da, weil also ich komme aus der Gegend von Heilbronn, was ja jetzt nicht so weit weg ist. Aber so richtig vertraut mit der Stadt war ich dann doch noch nicht.
Aber du bist gerade noch so in den Sommer reingerutscht, ne?
Genau, den habe ich noch erlebt.
Nicht nur den Nebel jetzt abgekriegt.
Nee, ich weiß, dass es auch anders sein kann. Lief dann über diese Monate hinweg.
Und wie gefällt dir Ulm? Fühlst du dich wohl hier so?
Ja,
oder tust du dir noch ein bisschen schwer?
Nee, also ich bin hier, habe das Gefühl, ich bin hier wirklich, fühle mich schon sehr heimisch hier, finde die Stadt sehr schön. Kann mich nicht beklagen.
Freut mich zu hören. Nun werden ja in einem Haus wie in Ulm, hier werden ja nicht selten mehrere Stücke parallel aufgeführt, auch fast nur eine halbe Stunde Zeit versetzt, so große Bühne, Podium und so. Gibt es denn da mehrere von deiner Sorte oder zerreißt du dich oder bist du eine gespaltene Persönlichkeit oder wie funktioniert das?
Also in der Tat sind wir 2 Inspizienten und sind allerdings auch beide nur für das große Haus eigentlich zuständig.
Okay.
Im Podium, weil da die Stücke ja meistens von der technischen Seite jetzt nicht so aufwendig sind, werden da eigentlich immer die Regieassistenten zwangsverpflichtet. Und wir sind da aus der Nummer praktisch ganz raus.
Du sagst, ihr seid zu zweit. Arbeitet ihr dann im Schichtgegenbetrieb oder arbeitet ihr sogar manchmal parallel miteinander, wenn es ganz große Produktionen sind?
Nein, also eigentlich ist es, dass da man ja an diesem Pult eigentlich auch nur allein Platz hat, ist es immer so, einer hat ein Stück und ist für das eigentlich verantwortlich.
Okay, und wenn es dann zum Beispiel eben 2 Vorstellungen am Tag gibt, dann machst eine du und eine er oder er hat
je nachdem, also das kommt immer drauf an. Also wenn das beides meine Stücke sind, dann kann es natürlich auch sein, dass ich eben 2 Vorstellungen an einem Tag habe und der andere hat frei, wenn es eben Stücke sind, die jeweils einem gehören, dann.
Okay, verstehe. Jetzt, es gibt ja aber anscheinend um deinen Beruf herum gibt es dann doch noch, habe mich versucht ein bisschen schlau zu machen vorher, da gibt es zum Beispiel den Abendspielleiter und den Bühnenmeister, das sind so Leute, mit denen du dann ja auch eng zusammenarbeiten musst, ist das in Ulm so oder?
Ja, auf jeden Fall, also gerade der Bühnenmeister ist eben dafür zuständig, dass die ganze Bühne, dass alles halt sicherheitstechnisch alles so läuft, wie es laufen soll. Da wäre ich persönlich jetzt überfordert. Ich weiß nicht, wann genau ein Scheinwerfer ausreichend gesichert ist.
Okay.
Und ist eben auch bei den Vorstellungen in der Regel an der Seitenbühne, weil gerade auch wenn Also ich hatte ein Stück, das ich Ende letzter Spielzeit übernommen hatte, wo halt verschiedene massive Wände, die über die ganze Bühnenbreite gingen, immer aus dem Schnürboden runterfuhren und wieder hochfuhren. Und da ist das natürlich schon eine gefährliche Sache, wenn natürlich da noch Leute auf der Bühne sind. Und das Problem ist einfach, dass man natürlich auf seinem Monitor dann doch auch Entfernungen nicht immer hundertprozentig abschätzen kann und nicht immer sagen kann, stehen die jetzt 30 Zentimeter vor dieser Wand oder stehen die genau da drunter. Also deswegen bin ich da bei solchen Sachen schon immer darauf angewiesen, dass auch noch ein Bühnenmeister vor Ort ist.
Also das ist dann schon auch eine große Teamarbeit, das Ganze.
Genau.
Oh, okay, verstehe. Du sagst, du hast da Monitor. Wie viele Monitore hast du vor dir?
Ich habe 3. Also ich habe.
Das geht ja noch.
Ja, also es ist eigentlich noch überschaubar. Also einmal den Dirigenten, einmal die Bühne und einmal nochmal die Bühne auf einem größeren Monitor. Ich hätte noch eine Kamera, wo ich auch die Bühne von oben sehen könnte, aber da fehlt mir eigentlich noch ein extra Monitor, damit ich das konsequent auch anschalten könnte.
Ja gut, 3 lang ja schon, oder?
Ja, ist auch in Ordnung.
Was mich jetzt auch noch interessiert ist, bist du eigentlich bei der Planung von einem neuen Stück von Anfang an mit dabei? Ist das so eine Funktion, die du da hast, dass du in die Planung vorher schon mit einbezogen wirst? Oder stößt du irgendwann dazu und dann kriegst du einen riesen Stapel von Blättern und sagst, das ist jetzt übrigens so? Oder wie funktioniert das?
Das ist so ein bisschen dazwischen. Also ich komme zu allen Bühnenproben von einem Stück. Was heißt, dass alle Proben, die auf den Probebühnen sind, da bin ich nicht dabei. Das heißt, sobald das dann auf die Bühne kommt, haben die natürlich schon das zu einem gewissen Stand erarbeitet. Das heißt, ich bin nicht dabei, wie das von Grund auf erschaffen wird sozusagen. Ich habe aber dann auch die ganzen Bühnenproben bis zu den Endproben, um mir selber nach und nach praktisch anzueignen, was wird von mir gebraucht, wer braucht einen Einruf, wann muss die Technik wo sein, wann muss sie was machen. Also das muss ich mir dann aber auch im Grunde mit dem Regieassistenten zusammen eben nach und nach erarbeiten. Also es ist nicht, dass der Regieassistent kommt und sagt, so, hier ist das, sondern ich muss mir praktisch mein Inspizientenbuch über selber den Verlauf der Proben dann selber anfertigen.
Kommst du da manchmal auch an Punkte, wo du denkst, das funktioniert aber so gar nicht? Oder ist das dann schon so weit ausgereift, dass du mit den Gegebenheiten immer arbeiten kannst?
Nein, also das muss man halt immer schauen. Also im Grunde, dafür sind im Grunde auch die Haupt- und die Generalproben leider erst da, weil das erst die Proben sind, wo alles wirklich das Originallicht, die Originalbühne, die Originalkostüme zusammenkommen. Und da bemerkt man dann schon manchmal Sachen, okay, hier wären jetzt verschiedene Zeichen, die ich irgendwie alle gleichzeitig abgeben muss, aber das geht vielleicht irgendwie auch gar nicht. Aber da muss man dann eben dann auch mit dem Regisseur und dem Regieassistenten einfach nochmal dann irgendwie reden und schauen, dass man das irgendwie hinbekommt.
Die Plattform rund um das Theater am Herbert-von-Karajan-Platz 1, muss man ja sagen, genau, in Ulm. Wir sind mittendrin in der 20. Ausgabe. Ich bin echt auch überrascht, dass wir tatsächlich schon 20 hinter uns haben, feiern aber noch kein Jubiläum. Wir haben gesagt, das machen wir dann bei der 25. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber bei uns im Studio auch heute wieder 2 Leute. Einer davon ist der Inspizient. Ich finde immer wieder dieses Wort so schön. Janis Vollert. Und ich habe im Netz eine Seite gefunden. Inspizienz.de. Fände ich ja schon mal ziemlich abgefahren. Kennst du die zufällig auch?
Ja, ja, doch.
Okay. Da wird unter Anforderungen an den Stelleninhaber Folgendes geschrieben. Das muss ich jetzt mal ganz kurz vorlesen. Trotz der großen Bedeutung dieser Position für den erfolgreichen Verlauf einer Vorstellung gibt es im deutschsprachigen Raum keine eigenen Ausbildungsgang für Inspizienten. Wichtig ist eine sehr genaue Kenntnis und Verständnis des kompletten Bühnenbetriebs, das heißt sowohl der künstlerischen als auch der technischen Abläufe, hattest du ja so jetzt gesagt. Musiktheater-Inspizienten sollten außerdem das Notenlesen beherrschen. Der Inspizient bedarf vor allem einer gewissen Gelassenheit, um sicher und konzentriert auf unvorhergesehene Zwischenfälle während einer Aufführung reagieren zu können. Er sollte kommunikativ und belastbar sein und gut mit Menschen umgehen können. Er sollte Vertrauen schaffen, benötigt aber auch Durchsetzungsstärke. Zitat Ende. Brauchst du öfters Durchsetzungsvermögen?
Ich weiß nicht, es hält sich eigentlich in Grenzen. Also, aber am Theater Ulm sind eigentlich auch alle sehr umgänglich bisher. Also insofern gibt es da eigentlich bisher keine großen Machtspielereien, wo ich jetzt irgendwie auf mein Recht beharren müsste.
Auf dein, aber vielleicht ist es auch manchmal so, dass das, wie wir haben ja vorher gesagt, man stellt sich raus, irgendwas geht nicht so. Oder du sagst, das ist eigentlich viel zu gefährlich, was ihr da macht. Wenn du dann so einen Einwand bringst, die machen das dann auch. Die nehmen, hören dir dann auch zu.
In der Regel schon. Also man findet dann eigentlich meistens Kompromisse, wie man irgendwie damit umgehen kann, dass es für alle Beteiligten irgendwie gut ausgehen kann.
Okay, also, okay, gut. Also die hören dir zu.
Ja.
Gut. In dem Abschnitt war auch die Rede vom unvorhersehbaren Zwischenfällen. Was wären denn solche Zwischenfälle? Also ich meine, ich nehme ja an, dass du da irgendwie auch drauf gebrieft bist.
Das ist so eine Sache. Also das Problem an Theater ist natürlich, grundsätzlich kann ja alles passieren. Das ist nun mal live und das Unvorhergesehene sieht man ja leider nie vorher. Da wäre natürlich alles denkbar, von Schauspielern, die sich irgendwas brechen auf der Bühne, bis natürlich Bühnenmaschinerie, die auf einmal streikt und nicht mehr weiterfahren kann. Bis natürlich, dass irgendwie, also neulich hatten wir es bei einer Probe, dass der Lichttechniker zu mir auf einmal meinte, das Lichtpult ist eben abgestürzt, der muss das jetzt gerade erstmal wieder neu hochfahren. Man weiß nie, was einen erwartet. Ich habe aber tatsächlich das große Glück, dass bei Vorstellungen bisher eigentlich bei mir einigermaßen alles immer glatt lief. Also deswegen weiß ich auch nicht genau, also ob ich bei allem Unvorhergesehenen meine Ruhe bewahren könnte, da wäre ich mir jetzt auch noch nicht so sicher. Also wenn sich der Vorhang jetzt gar nicht heben könnte und unten spielt das Orchester fröhlich weiter und die Sänger würden hinterm Vorhang stehen und der würde einfach nicht aufgehen, dann weiß ich erstmal auch noch nicht, wie man aus dieser Nummer dann rauskäme.
Ich wollte dich jetzt gerade fragen, was würdest du denn machen? Würdest du irgendwie hingehen, den selber hochhalten oder so?
Das ist schwierig, nein.
So also fünf Leute rechts, fünf Leute links, so eine kleine Schneise in der Mitte.
Also ich meine, zum ersten Mal würde ich natürlich den Schnürmeister fragen, ob da irgendwie, wenn jetzt irgendwie da die Programmierung wohl irgendwas abgestürzt wäre, ob das irgendwie noch möglich ist, dass er das manuell noch irgendwie fahren kann. Und ja, zur größten Not würde ich sofort irgendwie Technik einrufen, dass die den vielleicht wirklich von Hand vielleicht zur Seite schieben können oder was auch immer. Mhm. Aber ich hoffe mal, es kommt nie so weit.
Gibt es denn viele Dinge am Theater, die also nicht mehr mechanisch, sondern tatsächlich nur noch elektronisch funktionieren? Also sprich, wo du dann sagst, jetzt ist der Computer abgestürzt, Pech, jetzt geht gar nichts mehr. Oder gibt es für manche Sachen auch so eine mechanische Auffangsituation?
Das ist auch eine gute Frage. Also eigentlich ist eben alles programmiert und ich glaube aber, das meiste würde dann doch irgendwie mechanisch noch machbar sein. Aber ich glaube, das meiste würde ich auch erst im Ernstfall wirklich sehen, was da noch alles möglich ist. Also ganz sicher kann ich mir bei vielem nicht sein, was die Technik da alles doch noch zustande bringen kann.
Aber anscheinend hast du bisher an Häusern gearbeitet, die so gut ausgestattet sind, dass du keine schlimmeren Vorkommnisse hattest.
Ja, scheint so.
Jetzt haben wir ja nächstes Jahr, ist ja wieder die Wilhelmsburg dran, Open Air. Hast du schon mal Open Air gearbeitet?
Nein, ehrlich gesagt noch nicht.
Wird das auf dich zukommen? Weißt du schon Bescheid? Bist du damit involviert dann?
Ich werde ein paar Vorstellungen von West Side Story nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall machen müssen. Ich war aber auch noch gar nicht dort und weiß auch noch gar nicht, wie die Begebenheiten dort sind. Also ich meine, überhaupt, wo ich da meinen Platz habe und inwiefern da das alles so wie sonst möglich ist mit den ganzen Durchrufen und allem, das weiß ich bislang noch nicht.
Und da hast du ja dann plötzlich noch die Witterung
genau,
als das lustig, natürlich lustigen Faktor mit dazu. Mhm. Das könnte ja auch mal regnen.
Auf jeden Fall.
Ja. Nee, Wilhelmsburg ist sehr, sehr, sehr schön. Also die letzten Jahre immer tolle Vorstellungen gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann gerade auch für deinen Job auch mal noch mal eine andere Herausforderung gibt.
Klar, natürlich. Also natürlich Open Air ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Also.
Da könnte es ja dann mal zum Beispiel diesen Plan B geben, dass man eine Vorstellung tatsächlich abbrechen muss, wenn es zum Beispiel plötzlich gewittert
ja,
und stürmisch wird.
Da hat man ja sonst keine Chance.
Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
24.
24, also du stehst ganz am Anfang deiner beruflichen Karriere. Du sagst, du hast Theaterwissenschaften studiert. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, ja.
Mit dem Ziel, Inspizient zu werden?
Nein, eigentlich nicht. Also ich wusste, dass mein Traum wäre, irgendwie am Theater zu arbeiten, aber als ich das Studium begonnen habe, war mir das eigentlich noch nicht klar, dass ich unbedingt Inspizient werden würde.
Ist das was? Ist das ein Job, mit dem man in Rente geht?
Also meistens sind die Inspizienten ja schon älter, wenn sie überhaupt erst damit anfangen. Das heißt, die machen das dann, glaube ich, auch in der Regel bis zur Rente. Ob ich das jetzt auch tun werde, möchte ich jetzt noch nicht versprechen. Das weiß ich noch nicht. Aber bisher macht es mir noch Spaß. Mhm. Also erstmal möchte ich damit nicht aufhören.
Was wäre denn eigentlich ein Berufsfeld gewesen, wenn du jetzt nicht Inspizient geworden wärst mit den Theaterwissenschaften in der Tasche?
Naja, also oft werden die Theaterwissenschaftler auch Regieassistenten, mit dem Ziel natürlich dann später irgendwann auch tatsächlich zu inszenieren. Oft gehen sie auch in den Bereich Dramaturgie und ganz viel ist natürlich auch Kulturjournalismus etc.
Okay, alles.
Was in diesem Bereich.
Was würde dich da am meisten reizen oder gar keine Gedanken drüber gemacht?
Ich weiß nicht, also so richtig könnte ich es nicht sagen. Ich wollte erstmal Inspizient werden, das bin ich jetzt erstmal geworden. Alles Weitere.
Jetzt geht's erstmal.
Zu gegebener Zeit.
Okay, gut, jetzt haben wir doch einiges über den Beruf des Inspizienten erfahren und damit entlasse ich dich jetzt auch mal zumindest bis zu unserer letzten Runde aus unserem Talk jetzt hier in der Plattform rund ums Theater und wende mich nach dem nächsten Musikstück dem Tenor zu. Die Plattform auf Radio Free FM. Theater Ulm zum 20. Mal in der Plattformreihe Die beste Droge der Stadt zu Gast. Und nachdem wir bisher Backstage waren, gehen wir jetzt mal auf die Bühne und zwar auf die musikalische. Ich wollte schon immer mal einen Tenor hier begrüßen und ausfragen. Und dazu ergibt sich jetzt die Möglichkeit. Thorsten Sigurdsson ist ein Tenor und seit dieser Spielzeit neu im Ulmer Ensemble. Aktuell hat er gerade die Premiere der lustigen Witwe hinter sich. Darüber reden wir später auf jeden Fall. Lass uns erstmal weit zurückgehen. Thorsten, du bist ein Insulaner, auf Island geboren. Welche Erinnerungen hast du denn, wenn du heute an deine Kindheit zurückdenkst?
Also, als im Spielzeit, wenn ich schon ein Kind war, ganz Schnee, das ist eigentlich so. Ich habe viele Erinnerungen von Skifahren und einfach von Balkonen aufzuspringen in Schnee und so. Und es war wunderbar. Ich hatte eine wunderbare, eine Kindheit, genau.
Das ist witzig, du gibst uns ja jetzt schon fast ein Klischee mit, wenn du sagst, du hast keine Erinnerung, ist der Schnee, weil wir denken ja natürlich immer, Island muss eigentlich immer kalt sein, ist es ja aber eigentlich gar nicht immer, oder? Es gibt ja auch einen schönen Sommer in Island, oder?
Ja doch, also ja, es gibt, also ich würde so sagen, dass das Temperatur ist so mehr glatt, als Leute denken. Also es ist nicht so sehr kalt und es ist auch nicht so sehr heiß. Aber es ist in der Mitte. Am Winter ist es manchmal so zwischen, also zum Beispiel im Januar, Februar, das ist es auch meistens unter 0, 0 bis minus 10. Und im Sommer und im ganzen Spring ist es auch zwischen 10 bis 20. Es kann auch 25 passieren, das passiert mehrmals nicht, aber es kann auch sein.
Mhm. Bist du ich glaube, in Island gibt es sowieso nicht so viele Städte, was wir uns unter Städten jetzt hier so in Mitteleuropa eigentlich vorstellen. Aber bist du eher dann im ländlichen Raum oder bist du in der Stadt groß geworden?
Nee, ich bin im ländlichen Raum. Ich bin aus ganz Nord, ein Ort, der heißt Siklufjörður. Und das ist ein ganz kleines, ein Fischermann.
Ein Fischerdorf.
Genau. Ja. Und der hat nur ungefähr 1500 Menschen da. Und davon habe ich im Akureyri, also meine Hochschuleberuf, also nicht Hochschule, wie heißt es schon mal?
Grundschule oder?
Nicht Grundschule, aber was kommt danach?
Das kommt darauf an, in wie das System...
Ja, ich weiß, das System ist kompliziert in Deutschland.
Ja, ist okay. Also nach der Grundschule.
Dann habe ich so im Akureyri da gelernt und dann im Reykjavik, wo ich meine Bachelors im Musik, im Gesang genommen hat.
Da hast du dann quasi den Sprung in die Stadt machen müssen, weil das ging auf dem Land einfach, keine Universitäten oder
nee,
so.
Nee, es gibt keine. Also es gibt auch eine in Akureyri und eine in Reykjavik oder, oder zwei oder drei in Reykjavik und eine in Akureyri, aber...
Wie hat das bei dir so angefangen? Waren deine Eltern künstlerisch geprägt? Hast du da schon irgendwie von denen was mitbekommen? Oder?
Also mein Vater hat Trompet gespielt, also, aber nicht als Beruf, also nur als eigentlich Spaß und so. Ich war viel im Chor, wenn ich jung war. Mein Bruder ist auch ein Tenor, hat schon im Österreich studiert. Und ich habe immer auf ihn also geguckt, er ist viel älter als ich, also 11 Jahre älter als ich. Und ich hatte immer dieses Interesse auf Musik und auf Gesang.
Das heißt, wann hat das angefangen? Wann bist du auf deine Stimme aufmerksam geworden? Beziehungsweise wie merkt man, dass man das Zeug zum Tenor hat? Das ging wahrscheinlich ja später los, aber wann ist bei dir das erste Mal so das Gefühl gekommen, Mensch, mit meiner Stimme könnte ich mehr machen?
Also meine erste Erinnerung eigentlich war, wann ich so mit diesen alten Platten mitsingen konnte. Mhm. Also Smoke on the Water. Und so weiter. Ich habe so viel, also ich konnte alle singen, das war mir so viel Spaß.
War das die Platten, die du dir gekauft hast oder Platten
nein,
vom Vater?
Nein, das war von meinem Vater und von meinem Bruder.
Der Bruder, der jetzt auch Tenor ist.
Ja, ja.
Der
ja.
hat also Deep Purple gehört.
Genau, gut. Und er war auch ein Rocksänger in einer Band.
Ah, okay.
Der war ganz, ganz groß im Island so quasi.
Okay. Ja, Island ist sowieso irgendwie sehr faszinierend, wenn man sich die Musikszene anschaut. Ich weiß nicht, inwieweit du die jetzt heute noch verfolgst, aber da kommen ja schon sehr wirklich tolle Bands her. Problem ist nur, wir verstehen immer so wenig davon. Deswegen, glaube ich, hört man nicht unbedingt isländische Bands hier. Aber was ich wirklich unwahrscheinlich faszinierend fand, das hatte ich am Anfang kurz erwähnt, dass Island sich nach dieser Bankenkrise tatsächlich geschafft hat, auf der kulturellen Ebene so weit zu etablieren, dass es sich da ein bisschen auch an Haaren rausgezogen hat aus diesem Finanzsumpf. Also ich habe einen sehr langen Bericht darüber gelesen und da war ich wirklich so platt, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es, also mir fällt kein anderes Volk auf der Welt ein oder keine andere als Land, dass diesen Esprit mitbringt, das tatsächlich zu schaffen. Ist das bei euch irgendwie so stark verbunden, also dieses, ich nenne es jetzt mal kulturelle, dieses Singen, dieses Kunst, diese Kultur?
Ich würde so sagen, ja, also Gesang und Musik ist ganz näher von unseren Herzen. Mhm. Und
also. Würdest du denn auch sagen, dass dieses Naturverbundene, also du hast gesagt, du bist da wirklich so ganz im Norden aufgewachsen, dass das auch auf dein künstlerisches Schaffen, dass sich das auch geprägt hat?
Also Natur ist immer eine Inspiration, das würde ich so denken.
Glaubst du eigentlich an Elfen?
Nein.
Bist auch nie einer begegnet. Muss man Isländer ja immer fragen. Ne?
Ja, klar. Nein, das wir glauben das nicht alle, aber ja, es gibt Leute, die da glauben.
Ja. Wie ging das dann, wie kam das, wann hast du beschlossen, mit Musik dein Geld zu verdienen? Du hast vorher gesagt, du bist dann nach Reykjavik zum Studieren gegangen, an die Universität. Was hast du studiert?
Also Gesang.
Gesang, das war dann schon.
Das wann, war
wann,
schon, ja.
Also wann kam es auf? So? Wann hast du dir das überlegt? Wie alt warst du?
Ich habe so am Anfang überlegt, dass ich würde so ein Designer werden, ein Grafikdesigner. Mhm. Und ich habe Kunst studiert und so, und aber trotzdem hatte ich immer Interesse auf Gesang und habe immer so Übungen genommen, also Unterrichten genommen von Sängern und so. Und dann war ich in Reykjavik und habe schon einen Antrag für Kunst, also für Grafikdesign gemacht und auch für Gesang. Und es hat nicht für Grafikdesign geklappt, also ich habe Nein gekommen. Und deswegen bin ich im Gesang, so hat es sich entwickelt.
Mhm. Warst du da traurig oder hast du gesagt, nein, dann mache ich das halt?
Gar nicht. Also ich war so 50-50 dazwischen.
Okay. Ja. Okay. Und dann hast du also das Studium gemacht und hast du dann während dem Studium schon beschlossen zu sagen, ich verdiene, also es macht mir so viel Freude, ich möchte mein Geld mit der Musik verdienen. War das dann so Das mache ich jetzt.
Also seit so für jetzt, für 6-7 Jahren habe ich immer so gedacht, dass ich musste mit Musik arbeiten und ich würde gar nichts anderes machen als das. Und das hat wunderbar geklappt. Jetzt bin ich hier und mein erster Beruf als Sänger. Und ich freue mich so sehr darauf.
War das geplant, dass du nach Deutschland kommst? Oder ist das so passiert?
Ja, also ich hatte auch Interesse auf Holland, auf Amsterdam. Und aber dann, also ich habe diesen wunderbaren Angebot von Berliner Hans Eisler bekommen. Und das ist eine von den besten Musikuniversitäten in der Welt. Und dann habe ich so gesagt, also ja, klar, also ich bin dabei.
Und so ein bisschen in Deutschland gelandet und jetzt in Ulm.
Ja.
Seit ein paar Monaten.
Ja, ja, genau, zwei Monate. Zwei Monate?
Ja, ja, im richtig September. Richtig reingepurzelt gleich und dann Proben angefangen.
Ja,
klar. Er hat jetzt das Pech im Gegensatz zu dir, dass er Ulm im Nebel abkriegt erstmal, ne? Und die nicht den schönen Sommer. Aber glaub's mir, es kann auch die Sonne scheinen. Die Plattform mit Gästen aus dem Theater Ulm. Jetzt aktuell der isländische Tenor Thorsten Sigurdsson. Sigurdsson, bei euch ist das ja immer so, es gibt jetzt Son und Dodder, ne? Also das ist ja, also hängt an irgendwie an nahezu an jedem Namen dran, oder?
Es hängt an, also meine Nachname, also es wird keine Familienname sein. Also Nachname Sigurdsson heißt, dass ich bin der Sohn von Sigurdur.
Okay.
Also mein Vater heißt Sigurdur.
Okay. Der Tenor an und für sich strahlt seinerseits ein großes Drama aus. Das ist zumindest das Klischee, das man im Kopf hat, also zumindest jemand wie ich. Und man verbindet im Mainstream natürlich die Vermarktung der Superstar-Trios Domingo, Pavarotti und Carreras damit. Das ist, glaube ich, ganz automatisch passiert in den letzten 15 Jahren. Ich würde mich jetzt mal interessieren, wie stehst du persönlich zu dieser Medienpower, die dadurch geschaffen wurde? Hat das dem Tenorfach geschadet oder hat das es gefördert?
Gefördert.
Also hat es, war es gut?
Ja,
gut,
klar. Es gibt doch viele Dinge, wo ich nicht so gut mich fühle, also wenn es so viel commercialized ist. Aber es hilft doch, denke ich. Es fördert das, dass gibt diesem Tenorfach eine wirklich große Saal für Leute, dass die angucken. Ich weiß nicht, ob die das verstehen haben, aber das meinte ich ja.
Also du meinst, es ist schon okay, sie haben eine Popularität da reingebracht,
genau.
Und vielleicht auch das Interesse dann geweckt.
Ja, das würde ich so meinen.
Okay. Ja, meinte ich. Jetzt würde mich aber doch mal die genaue Definition interessieren. Was charakterisiert denn nun eigentlich einen Tenor? Kannst du mir das ein bisschen vermitteln?
Also im Grundsache, was ist ein Tenor?
Mhm.
Also Tenor heißt von Stimmlage. Und das ist der höhere Stimmlage von den Männern. Also es gibt Bariton und dann gibt es Tenor. Tenor ist auch... ist so auch manchmal genannt, dass das die schwerste Fach von den Sängern. Aber auch das Schönste.
Wie bist du eigentlich drauf gekommen? Ist das so eine Berufung? Also sprich, man singt irgendwie vor dem Musiklehrer und dann sagt der plötzlich zu dir, deine Stimme ist, du bist eigentlich der geborene Tenor.
Ja.
Ist
das
so? Also, oder?
Ja, es ist so. Also im Grundlage ist es von eigentlich wie hoch du singen kannst und so wie tief.
Mhm.
Aber es gibt auch, man kann auch merken, von wo deine Passaggio ist, also diese Brücke zwischen wo das Klang sich ändert. Und bei Tenoren ist es ja zwischen F und G. Und wenn die Lücke ist genau da, dann ist es fast sicher, dass du ein Tenor bist.
Okay. Ich habe genau dazu ein wenig jetzt noch recherchiert und interessanterweise ausschließlich Beispiele aus dem Opernfach gefunden. Nun singst du allerdings aktuell in einer Operette, nämlich Die lustige Witwe von Franz Lehár. Ist das jetzt ungewöhnlich für einen Tenor? Hat die Operette denselben Stellenwert für dich? Oder,
nee, für mich ist es keine Verschiede zwischen Operette und Oper. Operette ist, sage ich, mehr freizügig. Man kann mehr machen eigentlich. Man hat so vielen, man hat Freiheit, also wie man seine Stimme benutzen könnte.
Also du darfst quasi mehr deinen eigenen Stil reinbringen bei der Operette.
Ja, man kann auch also nicht schön singen, wenn das zum hilft. Mir finde es viel Spaß. Es ist viel Spaß für mich.
Hast du eine Lieblingsrolle oder ein Lieblingsstück?
Ja, ich hatte immer Don José von Carmen.
Und den hast du auch schon gespielt, oder?
Nein. Das ist ein bisschen außer meinem Fach jetzt.
Okay.
Aber hoffentlich, also in 10 Jahren oder so, dann würde ich das gerne singen.
Du sagst jetzt, in 10 Jahren heißt das, du glaubst, dann bist du auch reif dafür, von der Stimme her, oder? Da musst du einfach auch noch an dir arbeiten, oder?
Hoffentlich wird und mehrmals wird die Stimme sich ein bisschen entwickeln über die Zeit. Mhm. Ja, ich habe von meinem alten Professor gehört, das ist meine Richtung, also ein bisschen schwerfaches Ding.
Okay, ich würde sagen, jetzt lass mal nur ein kurzes Musikstück laufen und dann möchte ich mit euch beiden nochmal über das reden, was gerade im Moment ansteht, woran ihr gerade arbeitet, respektive was wir als nächstes von euch zu sehen bzw. zu hören bekommen. Mhm. Wow, wir sind schon fast wieder am Ende der heutigen Plattform rund ums Theater Ulm angekommen. Es ist immer wieder faszinierend, wie schnell die Zeit mit Leuten vom Theater verfliegt. Jetzt möchte ich aber gegen Ende auf jeden Fall noch auf zukünftige Projekte unserer Gäste blicken. Janis, was steht denn bei dir in nächster Zeit so an? Woran würdest du arbeiten?
Also diese Woche habe ich zum einen die erste Hauptprobe von Der nackte Wahnsinn im Schauspiel. Das wird für die Schauspieler, glaube ich, auch ziemlich anstrengend, dafür aber sehr inspizient.
Das klingt auch schon sehr gefährlich.
Ja, also für die ist das wirklich eine Wahnsinnsarbeit mit vielen Timing-Geschichten, aber es wird technisch, glaube ich, nicht sonderlich aufwendig. Deswegen kann ich mich da mehr zurücklehnen. Für mich ist diese Woche eher, dass am Sonntag ist die Wiederaufnahme von Hänsel und Gretel. Und weil das eine Wiederaufnahme ist, habe ich da nur 2 Proben, weil eben das eigentlich jeder halt letztes Jahr schon gemacht hat.
Nur, das kennen die alle
ich
schon.
Eben nicht. Das heißt, ich muss mir das irgendwie in Windeseile aneignen und werde da ordentlich was zu tun haben. Aber
das ist das diesjährige, quasi das diesjährige Weihnachtsstück sozusagen, oder?
Sag mal. Nee, das Weihnachtsmärchen dieses Jahr ist eigentlich Der Zauberer von Oz, was jetzt auch
man,
schon läuft.
Ist sehr schön gemacht.
Ja, doch.
Super schöne Aufführung, finde ich. Ja. Habe ich auch gesehen.
Ja, also da bin ich auch drin. Habe ich auch gut was zu tun und das macht mir aber auch immer Spaß. Aha. Und Hänsel und Gretel sind nur so ein paar Vorstellungen, weil das eigentlich ja letztes Jahr schon hauptsächlich lief.
Ja, Der Zauber von Oz, großes Kino für kleine Menschen. Also ist immer schön. Letztes Jahr war es Urmel aus dem Eis, habe ich auch geliebt. Da siehst du, da outet sich der Radiomoderator. Thorsten, du bist jetzt aktuell bei der Lustigen Witwe, aber das nächste Großprojekt steht bei dir auch schon an, ne?
Genau, das wäre das gleiche wie er, also der Ritorno dell'Ulisse in Patria bei Monteverdi.
Gibt es auch einen deutschen Titel für, ne?
Der Rückkehr der Ulisse aus, ne,
die Rückkehr
Heimat, zu die Heimat, ja, okay. Zum Vaterland und so.
Klingt sehr klassisch.
Ja, sehr.
Das ist einer der ersten Operas.
Okay, da darfst du wieder, da musst du wieder so richtig den Opernmann machen.
Ja.
Weil wir das ja gerade zuletzt hatten. So.
Jetzt bin ich mehr so anständig.
Ja, aber du hast mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt nochmal wiederholen darf, ihr habt mir gerade außerhalb der offenen Mikros verraten. Wilhelmsburg steht ja an, darf ich das schon sagen?
Ja.
Da wirst du auch mit dabei sein.
Ja, also ich weiß nicht, ob es sicher ist, aber ich habe es
aber
gehört.
Du hast gehört, also
weiß, ist, sie wollen mich.
Ja, aber Wilhelmsburg hatten wir ja vorher auch schon, Janis, ist ja immer ein Erlebnis und ich hoffe mal, dass du mit dabei sein darfst. Ja, ist ja auch Westside-Story, ist ja auch schön. Okay. Hast du auch in der Vergangenheit schon mal Musicals gemacht oder wäre das jetzt das erste Mal?
Nein, eigentlich nicht. Witwe ist eigentlich mein erstes Operettestück.
Okay, und jetzt quasi Musical ist ja dann nochmal.
Ja, ja.
Über die Operette hinaus die neuere Version sozusagen.
Ja, genau.
Okay. Ja, super, wir sind eigentlich durch, ja, wenn ich auf die Uhr schaue. Ja. Kurzweilig war es auf alle Fälle. Vielen herzlichen Dank, war schön, dass ihr da wart.
Ja, danke.
Ich drücke euch beiden ganz arg die Daumen für alle kommenden Premieren. Und was wollt ihr noch irgendwas Nettes loswerden, was euch unbedingt auf dem Herz brennt? Nein, gut. Sind zufrieden. Das war die Plattform auf Radio Free FM, die 20. Droge, die beste Droge der Stadt, Theater Ulm. Auf der einen Seite vom Mikrofon war Rainer Markus Walter als Moderator und mir gegenüber saßen Janis und Thorsten Sigurdsson und der Janis, jetzt habe ich deinen Nachnamen vergessen.
Voller,
genau. Suche ich verzweifelt. Das war die Mannschaft hier im Studio. Wir wünschen noch einen angenehmen Tag und auf bald. Das war Radio Free FM, die 102,6.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6.